Die Bibel stellt uns vielfach die Umkehr vor Augen. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe, ist der Ruf des Johannes des Täufers. Kehrt um, sagt Jesus immer wieder selbst. Kehrt um. Wer umkehrt, lässt alte Wege hinter sich. Bei dem beginnt etwas Neues. Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir alte Wege hinter uns lassen. Er möchte in uns und mit uns Neues beginnen. Vorbilder zur Umkehr sind sicher auch Heilige. Wie ist das bei uns? Meistens sind wir innerlich beschäftigt mit Sorgen, Unruhen, Erwartungen und Wünschen aller Art, so voller Bilder und Zwängen des täglichen Lebens, dass die äußere Wachheit wenig hilft. Unsere Seele ist oft so belastet und in ihr sind so viele Mauern aufgerichtet, dass wir die leise Stimme des nahen Gottes nicht hören können. So ist die Bekehrung des Augustinus vielen von uns allen bekannt. Lange konnte er nichts mit dem christlichen Glauben anfangen. Er lebte im Konkubinat und wurde Vater. Erst als er in Mailand dem Erzbischof Ambrosius begegnete und von seiner Redekunst und Predigten so begeistert war, kam er dem Christentum wieder näher. Das bekannte Schlüsselerlebnis ereignete sich in einem Garten. Er hörte eine Kinderstimme sagen, »Nimm und lies«. Er bezieht es auf sich und die Bibel. Das Lesen der Bibel ist dann der Anfang seines neuen Lebens. Er bekehrte sich für ein klosterähnliches zölibatäres Leben und wurde zum Priesteramt berufen. Kurz nach seiner Priesterweihe wurde er zum Bischofsamt erhoben. Seine theologischen Schriften, die sogenannten Bekenntnisse, eine Autobiografie, sind sehr bekannt. Dieses Beispiel ist für viele zur Hoffnung geworden. Zur Hoffnung, dass man sich verirren kann und dennoch nicht alles verloren ist. So ist sicherlich der heilige Augustinus ein großes Vorbild und ein mächtiger Führer in Bezug auf die Umkehr. Hierzu spricht der Augustinerchorherr Simon Landolt und wir freuen uns auf deine Gedanken, Simon.
Ja, grüß Gott, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Oft beten wir für die Umkehr von anderen, bei denen wir den Eindruck haben, dass sie sich von Gott abgekehrt haben, aber oft beten wir zu wenig für die eigene Umkehr. Ist das typisch für die Menschen?
Ja, es ist natürlich richtig, dass man oft die Fehler der anderen sieht und die eigenen Fehler in Vergessenheit geraten oder man sie erst gar nicht bemerkt. Also schon Thomas von Kempten, ein Mitbruder von uns ehemaliger, sagt er schon, dass die Selbsterkenntnis eines der höchsten Wissenschaften ist dieser Welt. Und auch Jesus sagt hier ein sehr schönes Beispiel, dass man eben den Splitter aus dem nächsten Auge herauszuziehen vermag und den eigenen Balken im Gesicht nicht bemerkt. Interessant ist hier, dass von gleicher Materie gesprochen wird, nämlich das Holz. Also das bedeutet, dass die Fehler, die einem auffallen, oft etwas mit einem selbst zu tun haben könnten. Also das Kleine, was wir am anderen an Fehlern bemerken, kann auch eine Ablenkung von dem Großen sein, was mit mir selbst zu tun hat. Genau, ich denke, trotzdem ist es wichtig, für den Nächsten zu beten. Also ist der ein Werk der Nächstenliebe. Da sieht man vor allem an einer sehr schönen Geschichte wo der Augustinus über die heilige Monika berichtet, eine Einzelheit, dass sie eben täglich keinen Tag verstreichen ließ, ohne ihre Opfergabe an den Altar zu tragen. Also mit anderen Worten, sie besuchte täglich die heilige Messe. Und ich denke, hier liegt der Schlüssel. Es ist sehr wichtig für andere zu beten, aber in erster Linie gilt es, sich selbst zu heiligen. Also das sagt auch Pater Pio, ein großer Verehrer von Augustinus, heilige dich und heilige. Und die heilige Monika hat beides getan, also sie hat sich selbst geheiligt, indem sie täglich die heilige Messe besuchte. Und Augustinus sagte auch über sie, dass sie morgens wie abends die Kirche aufsuchte, um eben im Gebet sich zu vertiefen und auch von Christus verwandelt zu werden. Also Selbstheiligen meint hier nicht ein Akt, das wir aus uns selber heraus tun können, sondern es meint den Akt, den wir zuerst setzen und indem wir zu Christus gehen, der uns dann heilt. Und die heilige Monika hat dadurch auch die Gnade für ihren Sohn erflehen können, nämlich seine Bekehrung zur katholischen Kirche, denn Augustinus war ja auch sehr lange auf der Suche nach der Wahrheit. Also er hat die Wahrheit überall gesucht, in Frauen, in der Natur, auch in Sekten, der Manichäer beispielsweise, eben einfach nicht in der heiligen katholischen Kirche. Es gibt noch ein sehr schönes Zitat vom heiligen Seraphim von Saro, der sagt auch, erlange den inneren Frieden und Tausende um dich herum werden das Heil finden. Also Christus im Innern finden und aufleben lassen, sich von ihm heiligen lassen und dann selbst andere mit diesem Frieden und der Liebe Christi anstecken, damit sie eben auch heilig werden. Das meint hier das Prinzip von Pater Pio und auch das sehr schöne Beispiel, das Augustinus über seine Mutter Monika hier gibt.
Simon, bevor du uns das Referat schenkst, brennt mir auf der Zunge die Frage, welche Kernelemente der berühmten und beliebten Schrift vom heiligen Augustinus die Bekenntnisse von der Umkehr berichten.
Ja, die Bekenntnisse, auch bekannt als Konfession, es ist ja ein Meisterwerk schlechthin des heiligen Augustinus. Augustinus hat für dieses Werk über 3 Jahre gebraucht, wohl eben deshalb, weil er da sein innerstes Wesen, also sich selbst, offenbart. Josef Ratzinger hat einmal gesagt, die Konfession, es wäre ein Liebesbrief von Augustinus an Gott. Und ich glaube, das ist der beste Ausdruck für dieses Werk. Also in Gebetsform offenbart er darin sein Leben, auch seine Bekehrungsgeschichte. Und es ist in erster Linie nicht eine Autobiografie des heiligen Augustinus, sondern eher eine Gebetspoesie seines Lebens. Also in dieser Gebetspoesie zeigt er die guten Seiten seines Lebens in Form von Lob an Gott, aber auch die schlechten Seiten seines Lebens in Form eines Schuldgeständnisses. Und interessant ist auch, wie Augustinus die Vorsehung Gottes am Beispiel seines Lebens darstellt. Also was sicherlich für jeden von uns anwendbar ist. Er sagt, die Vorsehung sorgt für jeden, als hätte sie nur für ihn zu sorgen und für alle, als wären sie nur einer. Augustinus hat ja ein sehr zügelloses Leben geführt und er sieht trotz seinem sündhaften Leben die Vorsehung Gottes, als würde nur er in Gottes Augen existieren. Und er beschreibt diesen roten Faden des Wirken Gottes in seinem Leben und zeigt auf, wie er eben auch auf krummen Zeilen Gott gerade schreibt. Und das fasst er auch in einem sehr schönen Satz zusammen. Gott ist Ordner und Schöpfer aller Dinge, also gemeint auch der Natur, und in Bezug aber auf die Sünde nur Ordner. Und auch hier gemeint ist, wenn man wie Augustinus ein großer Sünder ist oder war, ist Gott eben nicht der Schaffer dieser Sünder, sondern er ordnet sie in den Heilsplan ein, den Gott ja für jeden von uns bestimmt hat. Und ein großes Zentrum der Konfession bezüglich der Umkehr ist eben auch das Innere. Also Augustinus beschreibt es als die größte und tiefste Gotteserfahrung, die er je gemacht hat. Und im Werk der Konfession beginnt ja auch Augustinus mit der Unruhe seines Herzens und hört am Ende dieses Buches auch wieder damit auf. Also schon in den ersten Sätzen heißt es, denn zu dir hin hast du uns geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Also wie ein Pulsschlag pocht das durch das ganze Buch hindurch das Wort Herz. Das ist eine Theologie der Sehnsucht, der Leidenschaft, eine Theologie des Herzens, das Augustinus hier in diesem Werk niederschreibt.
Sehr schön. Danke für diese einführenden Worte, Simon. Und nun freuen wir uns auf die Betrachtung zur Umkehr mit dem heiligen Augustinus.
Augustinus ist einer der größten Kirchenväter, also auch einer der 4 großen lateinischen Väter. Er hat sehr viel geschrieben, dass man schnell den Überblick verlieren kann in seinen Schriften. Deshalb kann man Augustinus besser verstehen, wenn man in ihm diesen betenden Menschen erkennt. Also Augustinus hat alle seine Tätigkeiten in der Harmonie des Gebets zu einem Ganzen, also vervollkommnet, geführt. Und er hat auch all seine Arbeiten mit dem Herzen begleitet, also das heißt seine geistes- wie handwerkliche Arbeit und natürlich sein pastoraler Einsatz als Priester und dann als Bischof. Und deshalb wird Augustinus mit dem Attribut Herz dargestellt, also auch bei uns in der Klosterkirche in Paring. Wenn man da hineinkommt, ist links vom Hochaltar der heilige Augustinus dargestellt und rechts seine Mutter, die Monika. Augustinus als Bischof mit Mitra und Stab und in der linken Hand hält er eben dieses glühende Herz. Und auch die heilige Monika ist sehr interessant dargestellt, nämlich ein kleiner Engel auf Kniehöhe hält ihr das Knie mit der Hand und wohl deshalb, weil Monika also viel auf Knien und unter Tränen für ihren Sohn gebetet hat. Und jetzt kann man die Frage stellen, wieso denn Augustinus allgemein mit dem Herz dargestellt wird und was das explizit mit unserem Thema der täglichen Bekehrung zu tun hat. Also in einem Zitat von Augustinus ist das eigentlich alles sehr schön zusammengefasst. Augustinus sagt, nicht Worte sucht Gott bei dir, sondern das Herz. Gott hat sein Ohr an deinem Herzen und weil er das Herz verlangt und es in Augenschein nimmt, ist er im Inneren Zeuge, Richter, Begutachter, Helfer und Kröner. Bei Augustinus ist das Herz ja ein Schlüsselbegriff für die Beziehung von Menschen zu Gott und auch umgekehrt der Beziehung Gottes zum Menschen. Und das wollen wir ein wenig genauer anschauen. Dazu müssen wir auch ein wenig ausholen, damit wir die Intention Herz im Sinne von Augustinus auch richtig verstehen können. Und wir werden immer wieder auch von anderen Heiligen das von Augustinus Gesagte erleuchten müssen, also dass wir es von einem anderen Licht her sehen und auch besser verstehen können. Aus anatomischer Sicht ist das Herz ja ein hohler Muskel. Es ist eine Art Kammer, das zwischen den Lungenflügeln liegt und durch den Brustkorb geschützt wird. Also das ist sehr wichtig, dass man es so versteht oder geistig besser vorstellen kann, wenn wir unser Herz als einen Ort oder Kammer verstehen. Das Herz ist das Organ, was alle anderen Organe mit Blut versorgt. Also es pumpt das Blut in alle Teile unseres Körpers. In der Minute kann es von 50 bis zu 180 Mal schlagen. Und in einem durchschnittlichen Leben somit bis zu 250 Millionen Mal. Das Herz gehört auch zu den Organen, das sich am ersten in der Embryonalentwicklung entfaltet. Also es ist das zuerst lebende Organ und auch für das Sterben des Menschen das Entscheidendste. Interessant ist auch, das Herz ist mit dem Gehirn, also dem Sitz des Nervenzentrums, in ständiger Wechselbeziehung. Also alle Regungen, Sorgen, Kümmernisse kommen aus dem Herzen und greifen es aber auch fühlbar an. Auch in der Heiligen Schrift ist das Herz ein sehr wichtiges Thema, denn es wird nahezu 1000 Mal erwähnt. Also allein in den Psalmen sind es 130 Mal. Es wird aber in der Schrift häufig im übertragenen Sinn gebraucht. Also es wird nicht als ein leibliches Organ verstanden, es wird eher als Mitte verstanden, also wenn es beispielsweise heißt, im Herzen des Meeres, aber auch als Mitte bei uns Menschen, also es meint einfach das Innere eines Menschen mit seinem Gewissen insgesamt. Also wenn beispielsweise vom Herz als Raum des Willens, Raum der Gefühle, der Schmerzen, der Freude, der Angst und so weiter gesprochen wird. Die Heilige Schrift spricht aber nicht nur vom Herzen des Menschen, sondern auch vom Herzen Gottes. Das Herz wird als Ort seiner Gefühle verstanden, aber auch als Ort seiner Treue oder seines Willens. Man könnte ja fast schon sagen, das Herz des Vaters war gebrochen durch den Sündenfall, der durch Adam und Eva geschehen ist und wir Menschen somit nicht mehr in seiner vollen Gemeinschaft leben konnten. Und das galt in den Augen des himmlischen Vaters als so großer Verlust, dass er ja seinen einzigen Sohn Jesus Christus in die Welt sandte, um eben uns zu erlösen und zurückzuholen an sein Herz. Und so kam Jesus nicht allein, uns durch sein Erlösertod zu retten, sondern in einem gewissen Sinn auch das Herz des Vaters wieder zu heilen. Man sieht ja auch, dass die heilige katholische Kirche durch den Erlösertod auch aus dem Herzen Jesu entstanden ist, also indem durch den Lanzenstich eben Blut und Wasser herausströmt. Also das wird ja für die Kirchenväter insgesamt als die beiden Grundsakramente der Kirche verstanden, nämlich die Taufe und die Eucharistie. Also wie auch Eva von Adams Seite hervorgeht, das ja ein Vorbild für dieses Geschehen am Kreuz ist, so geht die Kirche Christi aus der Seite Jesu, also aus dem Herzen Jesu hervor. Der Heiland kam also in diese Welt, um die Herzen der Menschen mit dem Herzen Gottes wieder zu vereinen. Augustinus spricht deshalb von Geheimnissen, die sich in den Herzen befinden. Sind Geheimnisse im Innersten unseres Herzens vorhanden? Und auf diese Geheimnisse wurden die Menschen schon im Alten Bund vorbereitet. Also man findet den Auftrag von Gott, dass Mose ein Bundeszelt bauen sollte und dazu die Bundeslade, in der die Gesetze Gottes und worauf ja Gott selbst weilen wird. Die Mitte des Bundeszeltes soll die Bundeslade werden, also anders ausgedrückt, Gott soll die Mitte des Bundeszeltes werden. Und genauso handelt es sich später mit dem salomonischen Tempel. Die Mitte dieses Tempels soll wieder die Bundeslade werden, also die Mitte soll Gott werden. Die Bundeslade ist der Kern des Tempels, der als Ort der Begegnung mit Gott verstanden wird. Und jetzt kommt etwas Neues, das wird etwas Neues angedeutet durch den Prophet Ezechiel, dass eben Gott uns ein neues Herz geben wird und einen neuen Geist in unser Inneres legen wird. Also der Prophet geht sogar so weit, dass er sagt, ich werde meinen Geist in euer Inneres legen. Und genau das passiert, als Jesus am Kreuz starb und der Tempel mit dem Vorhang in der Mitte hindurch zerreißt und somit das Innerste des Tempels zerrissen worden ist. Also der Tempel ist nicht mehr der Ort seiner Gegenwart. Auch Jesus hat es ja schon angedeutet bei der Samariterin am Jakobsbrunnen, dass nicht mehr der Tempel in Jerusalem der Ort sei, wo man Gott anbete, sondern dass jeder im Geist und in der Wahrheit den Vater anbeten wird. Also es geschieht hier ein großer Wechsel bezüglich der Gottesbegegnung. Und auch Paulus bringt es dann auf den Punkt, indem er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Also durch die Taufe wird man zu diesem Tempel gemacht, in dem sich Gott mittendrin hineinsetzt. Der Tempel in Jerusalem ist somit nur ein Vorausbild gewesen für uns, also das Herz des Menschen wird das Element der Begegnung mit Gott. Und darum erkannte auch Augustinus, indem er sagte, du aber warst mir innerlicher als mein Innerstes und höher als mein Höchstes. Der heilige Thomas von Aquin, der ja auch sehr auf Augustinus aufbaut, sagt es ein wenig komplizierter. Gott ist in einem jedem zu innerst, wie das eigene Sein einer Sache, der Sache selbst, zu innerst ist. Also mit Augustinus ein wenig einfacher ausgedrückt. Er Gott wohnt ganz drin im Herzen, aber das Herz kehrte von ihm ab, kehrt zum Herzen zurück. Also das ist die ganz berühmte Lehre der Inhabitatio Dei, also dieser Einwohnung Gottes in unserem Herzen. Für Augustinus wird die Taufe zur Einpflanzung Gottes im Menschen, also dass man wie ein Erdboden vergleichen kann, wo anstatt ein Samen in die Erde eben Gott im Menschen eingepflanzt wird. Also wie eine Wurzel auch den Erdboden durchwaltet, wird der Mensch ganz durch von Gott durchwaltet. Also wichtig ist hier zu verstehen, dass der Mensch nicht Gott wird, denn wie auch die Wurzel nicht zur Erde wird, sondern die Wurzel mehr und mehr mit der Erde durchwoben wird, genauso wird auch der Mensch ganz mit Gott mehr und mehr durchwoben. Doch wie erkennen wir, dass Gott in unserem Inneren ist? Augustinus sagt dazu, wenn wir den Glauben haben. Also wenn der Glaube in unserem Innern ist, dann ist dort Christus und Zeus, sagt er. Also wenn der Glaube in uns ist, ist Christus in uns. Augustinus verweist hier auf den Apostel Paulus, der sagt, Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Also dein Glaube an Christus, das ist Christus im Herzen, sagt Augustinus weiter. Der dreifaltige Gott wird auch nie unser Herz verlassen, außer wenn wir dies wünschen würden oder halt eine schwere Sünde begehen würden. Ein Schriftsteller sagt dazu, dass er uns nur dann verlässt, wenn er selbst verlassen wird. Also damit das nicht geschieht, braucht er unsere ganze Liebe. Wie es Jesus auch sagt, dass man nicht zwei Herren dienen kann, so braucht es eine ganze und aufrichtige Liebe zu Gott in unserem Herzen. Augustinus berichtet ja, dass die Römer Jesus Christus nur aus einem Grunde nicht unter ihre Anzahl von Göttern aufnehmen wollten, weil sie meinten und sagten, dass der Heiland sei ein sehr stolzer Gott, weil er eben allein angebetet werden will. Und die Römer hatten auch recht, denn Gott duldet keinen weiteren Genossen in unserem Herzen. Er will eben allein darin Wohnung nehmen. Deshalb heißt es auch, dass wir einen eifersüchtigen Gott haben. Es ist aber eine gesunde Eifersucht gemeint, denn er sucht uns mit Eifer nach, um uns das Beste zu schenken, nämlich die Gemeinschaft mit ihm im Himmel. Nach Augustinus kann man auch erkennen, was sich im Herzen eines Menschen befindet. Denn was sich im Herzen eines Menschen befindet, kommt nach außen zum Ausdruck. Also am deutlichsten sieht man das bei Verliebten. Da hört man ja oft sagen, mein Herz schlägt nur für dich oder ich schenke dir mein Herz. Man merkt auch, dass das Herz bei einem Menschen schneller schlagen kann oder sogar bei einem gewissen Anblick einem das Herz aufgeht. Man kann aber auch von etwas getrennt werden, woran das Herz sehr hängt. Dann spüren wir einen tiefen Schmerz im Herzen. Also diese Erfahrung kennen wir alle. Auch Augustinus hatte diese Erfahrung gemacht in seinem Leben. Es hat ihn ja seine Geliebte über Nacht verlassen und ist von Mailand zurück in die Heimat nach Afrika gekehrt. Und Augustinus sagte dann selber, dass sein Herz wortwörtlich blutete über diese Trennung. Also wenn man etwas liebt, hängt man das Herz daran und wenn man davon getrennt wird, dann verspüren wir einen Schmerz im Herzen. Unser Herz muss auch immer etwas lieben. Für Augustinus kann das Herz nicht sein, ohne zu lieben. Er sagt, die Wurzel der Liebe soll das Innerste deines Herzens sein. Aus dieser Wurzel kann nichts als Gutes hervorkommen. Also entweder liebt das Herz die Geschöpfe oder es liebt Gott. Liebt es die Geschöpfe nicht so, liebt es folglich Gott. Für Augustinus wird es dadurch ersichtlich, ob jemand Gott liebt, indem er die Gebote Gottes beobachtet. Also wie es auch der Heiland im Evangelium sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der liebt mich. Augustinus meint natürlich immer eine ungeordnete und ungesunde Liebe zu den Geschöpfen. Ansonsten ist er sehr wohlgesonnen auf die weltlichen Güter. Für ihn soll man sie aber in einem gesunden Sinn genießen, also nicht das Herz an sie hängen, denn wir sollen ja Gott allein unser Herz finden. Falls so eine ungeordnete Anhänglichkeit der Herzen zu den weltlichen Gütern oder sogar Personen bemerkt wird, soll es nach Augustinus jetzt schon in Ordnung gebracht werden. Also Augustinus sagte, dass das nicht erst auf dem Sterbebett geschehen soll, denn da soll man nur noch die wenige Zeit über Gott und den Himmel reden. Also diese letzten Augenblicke sind für Augustinus zu kostbar, als dass man sie mit weltlichen Dingen zubringen könnte. Wir sehen das auch an seinem Beispiel, als ja seine Mutter in Ostia, das in der Nähe von Rom, gestorben ist, also auf dem Rückweg von Mailand nach Sagaste in die Heimat. Es war da wirklich nur noch der Himmel und Gott das dominierende Thema, worüber sie sich unterhalten haben. Also nochmals das Gesagte von Augustinus. Die Wurzel der Liebe soll das Innerste deines Herzens sein. Aus dieser Wurzel kann nichts als Gutes hervorkommen. Anhand von diesem Zitat sehen wir, dass für Augustinus offensichtlich wird, was im Herzen ist. Also was drinnen im Herzen ist, kommt nach außen zum Ausdruck. Denn wo euer Schatz ist, sagt ja das Evangelium, da ist auch euer Herz. Und an einer anderen Stelle sagt es auch sehr schön, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Also denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Da gibt es zwei Beispiele von Judas und Hananias mit seiner Frau. Also diesen hat der Teufel ja das Böse ins Herz gelegt. Also die Schrift sagt sogar, dass er Besitz genommen hat vom Herzen. Der eine hat den Heiland verraten und Hananias hat von dem Erlös nicht alles den Aposteln zu Füßen gelegt. Und was halt im Herzen ist, kommt nach außen in Wort und Tat zum Ausdruck. Ob es Liebe ist, wie es Augustinus sagt, oder ob es das Böse ist, wovon das Herz voll ist, das kommt durch den Mund und unsere Taten zum Ausdruck. Die Schlussfolgerung ist für Augustinus, dass jeder sich dem angleicht, was er liebt. Also er sagt, man kann bei jedem Menschen erkennen, was er liebt, das heißt, an was sein Herz hängt. Denn liebst du die irdenen, materiellen Dinge, so wirst du der Erde gleich. Liebst du aber Gott, so wirst du Gott gleich. Augustinus will damit sagen, was der Mensch liebt, das prägt sein Sein, also woran sein Herz hängt, das prägt den Menschen. Das sieht man am besten an den Kindern oder Jugendlichen, die ihre Idole nachahmen. Also sie versuchen sie meist ihrem Aussehen nach nachzuahmen. Also beispielsweise an Frisuren, an Kleidern oder auch an der Sprache. Und man sieht das auch an der Sympathie eines Menschen. Also man sieht meistens Gleichgesinnte unter sich weilen. Ähnlich drückt es ja auch Kardinal Newman mit der Heiligkeit aus. Er sagt, ein wirklich heiliger Mensch, der ja Christus in sich trägt und eine heilige Macht in sich drinnen hat, alle an sich zieht, die eben gleichgesinnt sind. Also die auch Christus im Herzen tragen und etwas Ähnlichem an Macht in sich drinnen haben. Für uns Christen ist es also notwendig, dass wir Christus ähnlich werden, also dass die Menschen in uns Christus sehen, dass wir selbst ein Abbild des Antlitzes Christi werden in dieser Welt, damit eben die Menschen Christus erkennen und durch uns auch zu ihm finden können. Und das geschieht ja vor allem durch die Liebe zu Christus, auch zu den Mitmenschen, die unsere Identität als Christ ausmacht. Und es wird noch schöner für die, die Christus in sich tragen. Also Paulus sagt ja, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Also das heißt explizit für uns, dass wir mit Christus im Herzen, also den größten Schatz, auch all seine Schätze empfangen. Also wir werden Besitzer dieser Schätze Christi, der Weisheit, der Erkenntnis. Also wir haben auf einmal seine Gedanken, seine Worte, wir haben einen Blick auf andere Menschen, wie Christus eben die anderen Menschen auch sieht. Nach Augustinus ist es so, dass unser Herz eine Art Ackerboden Gottes ist, also Gott selbst hegt und pflegt unser Herz wie einen Acker. Er bearbeitet unser Herz, seinem Herzen nach, bis es eben vollkommen ist und bereit für den Himmel. Also er pflegt es insofern, indem er die schlechten Keime aus unserem Herzen ausreißt und die gute Saat in unser Herz verpflanzt, also diese Schätze Christi auch. Und das Schöne ist auch, er wartet geduldig, bis eben die Frucht aufgeht. Und Gott kann noch mehr in unser Herz pflanzen, also er kann uns verschiedene Talente ins Herz geben. Wenn wir beispielsweise eine neue Aufgabe zugeteilt bekommen, dann bekommt derjenige auch ein neues Herz. Also das meint nicht, dass Gott in der Nacht kommt und unser irdisches Herz austauscht, sondern man soll es geistig verstehen, Gott erweitert unser Herz, also wie es der Psalmist auch ausdrückt. Also man wird in eine neue Haltung von Gott versetzt, welche die Lösung der Aufgabe ermöglicht. Das kann zum Beispiel durch künstlerische Begabung zum Ausdruck kommen, die uns Gott ins Herz gelegt hat. also ohne das Mitklingen des Herzens kann ja nicht wirklich ein Kunstwerk gelingen. Also man versteht ja mit dem Herzen, man denkt mit dem Herzen und man erinnert sich mit dem Herzen. Deshalb kann sich auch in unserem Herzen wie in einem Zimmer Staub ansammeln. Also mit der Zeit häuft sich einfach der Staub. Ob im Zimmer Bewegung ist oder nicht, mit der Zeit gibt es darin Staub. Also es wird dreckig und somit müssen wir es wieder putzen. Und genau das Gleiche ist mit unserem Herzen. Es sammelt sich darin Schmutz durch die Sünde und wir müssen es wieder reinigen. Das kommt auch sehr schön in der Heiligen Messe, also am Anfang beim Schuldbekenntnis zum Ausdruck. Wir schlagen uns da ja an die Brust und diese Schläge gelten ja dem Herzen, dem Lebenszentrum. Also wie man einen Teppich eines Zimmers ausklopft vom Staub, so klopfen wir eben den Staub, nämlich die Sünde, aus unseren Herzen. Der Heiland sagt ja auch, dass aus dem Herzen die bösen Gedanken kommen. Also das Herz gebietet und herrscht sozusagen über den ganzen leiblichen Organismus, denn dort im Herzen sind alle Gedanken der Seele vorhanden. Um also überhaupt ein reines Gebet verrichten zu können, ist die Voraussetzung, dass wir das Herz zuerst reinigen. Denn vom Herzen steigt ja auch das Gebet zu Gott empor. Das Wort Herz kommt ja noch öfters in der Heiligen Messe zum Ausdruck. Also vor der Opferung zum Beispiel spricht der Priester ja zum Volk, erhebet die Herzen und wir antworten, wir haben sie beim Herrn. Da kommt genau das zum Ausdruck, was Gott im Buch der Sprüche sagt, gib mir dein Herz, mein Sohn. Also wir halten Gott das gereinigte Herz hin, damit er eben bei der Kommunion wieder in unser Herz einkehren kann, also in diese saubere Wohnung. Es gibt ja dieses schöne und bekannte Zitat vom heiligen Augustinus über die heilige Kommunion. Er sagt, euer Geheimnis selbst ist auf den Altar gelegt. Seid, was ihr seht und empfanget, was ihr seid. Empfanget den Leib Christi, seid der Leib Christi. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung von dem bisher Gesagten. Für die meisten Heiligen ist ja das höchste Ziel, schon in diesem Leben eins zu werden mit Gott und nicht erst in der Ewigkeit. Also das nennt man ja die Unio Mystica. Die reinen Herzen sind, werden Gott schauen, sagt der Heiland. Und ein unreines Herz bringt eben auch immer Konsequenzen für das Handeln mit sich. Also deshalb sagt der heilige Augustinus, reinige zum Ersten das Inwendige, dann wird auch das Auswendige rein sein. Und auch der heilige Apostel Paulus sagt mit Recht, dass wenn die Wurzel heilig ist, sind die Zweige ebenso heilig. Also wenn die Wurzel aber nicht heilig ist, so kann auch kein Zweig heilig sein. Also die Wurzel zieht ja die Nährstoffe aus dem Boden und treibt sie in sich durch in die Zweige hinaus. Und ein Kirchenvater drückt das auch sehr schön aus. Bist du rein, dann ist der Himmel in dir drinnen und du wirst in dir drinnen die Engel und dir Licht schauen und mit und in ihnen ihren Lehrer, den Heiland. Es ist aber leider so, dass das Herz nichts mehr flieht als die Selbsterkenntnis. Man versucht durch alle Wege nach außen zu gehen und sucht die Unruhe, man verstreut sich, um eben ja nicht genötigt zu sein, in sich selbst einzugehen. Also weil es, wie in dem von oben genannten Beispiel mit dem Zimmer, eben diesen Anblick der Unordnung und der Vorwürfe des Gewissens nicht ertragen kann. Also unser Tempelherz ist oft wortwörtlich so hässlich, dass wir lieber draußen wohnen wollen, um uns eben im Trug und in dem Lärm dieser Welt zu verstecken. Wenn wir also etwas auf dem Herzen haben, was uns sehr belastet, dann kann ich wirklich nur die heilige Beichte empfehlen. Also gehen Sie oft zu einem Priester und werfen Sie den ganzen Ballast, der sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte im Herzen angesammelt hat, dem Priester hin, der ja wirklich Christus ist in diesem Moment. Und auch Augustinus sagt, dass die Seele nicht durch sich selbst gesund werden kann. Und dieser heiligen Beichte fühlt man sich so frei, also man kann es wirklich wortwörtlich sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Also Gott nimmt wieder Wohnung in unserem Herzen und es ergießt sich das ganze Paradies im Herzen ein. Also wenn das passiert, sagt der heilige Vater Pio auch, dass es dieses Herz nicht anders ertragen kann, als einfach zu weinen, aus innerer Freude zu weinen. Wir haben also gesehen, dass wir unser Herz als eine Art Zimmer oder Wohnung oder halt den anatomischen Begriff einer Kammer sehen können. Deshalb sagt ja Jesus auch, dass er mit dem Vater bei uns Wohnung nehmen will. Um also inwendig rein zu werden, ist dafür die Voraussetzung, dass wir auch in diese innere Wohnung einkehren. Und dazu sagt Augustinus die so schönen Sätze, spät habe ich dich geliebt, du Schönheit, so alt und doch so neu. Spät habe ich dich geliebt und siehe, du warst in meinem Innern und ich war draußen. Und draußen suchte ich dich und stürzte mich in meiner Hässlichkeit auf die schönen Gebilde, die du erschaffen hast. Augustinus war ein aufrichtiger Sucher nach der Wahrheit. Er suchte überall die Wahrheit, nur nicht in dem Ort, wo sie zu finden ist. Und an einer anderen Stelle sagt er nochmal etwas sehr Schönes über seine Gottsuche. Er sagt da, ich fragte die Erde und sie sprach, ich bin es nicht und alles, was in ihr ist. Meer, Sonne, Mond bekannten dasselbe. Da sprach ich zu allen, welche umgeben die Pforten meines Fleisches. Ihr sagt mir nur von meinem Gott, dass ihr es nicht seid. Sagt mir doch etwas über ihn. Und sie riefen mit erhobener Stimme, er hat uns gemacht. Also wir sehen, dass wir Gott draußen nicht so intim erfahren wie in unserem Inneren. Augustinus hat diese Erfahrung für uns schon gemacht. Er suchte in dem von Gott Geschaffenen sein Glück. Also diese geschaffenen Dinge verweisen ja nur auf Gott hin. Und das hört man heute auch viel, dass die Menschen sagen, im Wald oder auf dem Berg bin ich Gott näher als in der Kirche oder bei sich selbst. Augustinus würde hier sagen, Mensch, im Wald findest du nur Verweise auf den Schöpfer, in den Sakramenten der Kirche und bei dir selbst findest du deinen Schöpfer. Es ist daher nicht nötig, auf einen hohen Berg zu steigen, um Gott nahe zu sein. Also natürlich dürfen wir das und sollen es auch, aber es reicht allein die Einkehr ins eigene Herz, das ja durch die Sakramente genährt wird, um eben eine Gotteserfahrung zu machen. Die Frage ist nun, wie kommen wir in das innere Herz? Augustinus gibt uns dazu zwei Antworten, die Gnade und die Stille. Zur Gnade sagt er, zu mir selbst zurückkehrend trat ich von dir geführt in mein Inneres ein. Dies gelang mir, weil du dich zu meinem Helfer gemacht hast. Also durch die Hilfe Gottes kommen wir von ihm geführt in unser Herz. Und zur Stille sagt Augustinus, seid stille, sagt die Schrift, und erkennt, dass ich Gott bin. Also nicht die Stille der Trägheit ist gemeint, sondern die Stille des Nachdenkens, die der Räume und Zeiten ledig ist, so Augustinus. Der Zugang ins Herz kann also nicht erzwungen oder über den Verstand erreicht werden. Der Zugang wird also durch eine Ruhe und Gelassenheit erreicht und natürlich durch die Mithilfe Gottes, der uns, wie Augustinus sagt, in unser Herz führt. Leider versperrt uns heute der große Lärm nur so oft den Zugang ins Herz. Also der Lärm ist genau das Gegenteil von der Stille, wo man Gott findet. Also der Lärm ist wirklich eine große Gefahr für unser geistliches Leben. Denn wie es auch der bekannte Schriftsteller Rainer Maria Rilke sagt, dass Gott der leiseste von allen sei. Also so entfernen uns die vielen Geräusche von uns selbst, also die vielen Bilder, auch der Fernseher und so weiter, denen wir ständig ausgesetzt sind. Also es gibt Gutes, aber durch das viele Schlechte, was wir da sehen, wird unsere innere Wohnung meist wortwörtlich zerstört. Also während doch die Stille uns stets hilft, für unser Leben und so weiter nachzudenken. Es gab in allen Epochen des Christentums Menschen, die sich von dieser Welt losgelöst und sich in die Stille zurückgezogen haben. Ein uns bekannter ist ja der heilige Bruder Klaus, der von seiner Familie in die Einöde zurückzog, um eben nur noch mit Gott zu leben und durch die Stille und Abgeschiedenheit ihn zu suchen und auch tiefer zu erfahren. Also diese Sehnsucht nach Gott, dass wir Gott schauen in unserem Herzen, zwingt uns, die Einsamkeit und die Stille zu lieben. Gott lebt in der Stille, also er hüllt sich wie in die Stille ein und wird dadurch erfahrbar. Es braucht auch nicht viele Worte, man kann einfach in der Stille der Stimme Gottes lauschen. Und auch je näher wir dem Heiligen Geist nahe kommen, also umso stiller werden wir und je weiter wir von ihm entfernt werden, desto geschwätziger es werden wir. Und deshalb liebte auch der Heiland die Stille, also er zog sich oft in die Einsamkeit zurück, um eben mit dem himmlischen Vater allein zu sein. Also er ging ja in die Wüste, er ging auf einen Berg, aber auch bei seiner Hinrichtung, als geschrien und gelärmt wurde, bevorzugte es unser Heiland, lieber zu schweigen, anstatt zu sprechen. Um mit dem Heiland also in eine Beziehung einzugehen, ist die Stille erforderlich. Denn eine Beziehung kann nur durch die Stille wachsen. Eine Beziehung fundiert ja aufgrund des Zuhörens und nur der Schweigsame kann jemandem gut zuhören. Es ist auch sehr ratsam, täglich eine halbe oder sogar eine Stunde Auszeit zu nehmen, um einfach in der Stille zu sein und Gott zuzuhören, der ja aus unserem Herzen spricht. Man merkt, wenn man diese Stille erreicht hat oder dann in die angelangt ist, wenn man das eigene Herz schlagen hört oder wie es die Väter sagen, wenn man das Gras wachsen hört. Sehr schön drückt das auch die heilige Therese von Avila aus, indem für sie das Gebet nichts anderes mehr ist, als bei einem Freund zu verweilen. Also weil wir ja wissen, dass dieser Freund uns über alle Maßen liebt. Und somit sind wir schon beim Gebet angelangt, denn auch das Beten ist für Augustinus nur mit dem Herzen möglich. Er sagt selbst, mit dem Herzen müssen wir beten. Also für Augustinus ist es sehr wichtig, beim Gebet das Herz bei Gott zu haben. Also dass sich unser Herz mit dem Herzen Gottes verbindet. Er meint damit, dass wir nicht allein mit dem Kopf irgendwas runterleiern sollen. Also wie auch der Heiland sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir, sondern in der Regel, sagt Augustinus, auch bekannt als die Augustinus-Regel, dass man das, was man mit dem Mund ausspricht, auch im Herzen leben soll. Und an einer anderen Stelle sagt Augustinus ebenfalls, lass deine Lippen mit deinem Herzen übereinstimmen, lass keinen Zwiespalt zwischen deinem Mund und deinem Herzen aufkommen. Für Augustinus ist es wichtig, dass das Gebet aufrichtig und ehrlich ist. Es soll also nicht ein bloß äußeres Tun sein, sondern es soll eben mit dem Herzen zusammen zu Gott emporsteigen. Es selbst aus dem Herzen kommen. Ein Gebet ohne Herz ist hohl und leer. Es muss also eine feurige Leidenschaft in unserem Herzen sein, wenn wir beten. Für Augustinus ist auch eine andere Bedeutung des Betens, mit dem Herzen die Übereinstimmung zwischen Beten und Tun, also dem Gebet und unserem Leben. Ein gutes Alltagsleben macht das Gebet wertvoll und Augustinus warnt davor, dass wir Gott mit unserer Zunge segnen, aber mit dem Herzen verfluchen. Also muss ein Beter die Gerechtigkeit tun, das heißt versuchen, die Gebote Gottes so gut wie es geht umzusetzen und wenn man das alles erfüllt, dann ist Gottes Ohr beharrlich auf denjenigen gerichtet. Augustinus sagt auch das sehr schön in einem Satz. Jemand, der betet, muss zur gleichen Zeit wollen, dass derjenige, den er anruft, in ihm wohnt. Wenn die Person danach mit Eifer strebt, muss sie auch die Gerechtigkeit üben, denn durch dieses Liebeswerk lädt sie Gott ein, ihr Herz zu bewohnen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass das Gebet nicht bei einem Akt bleibt, sondern ein Zustand wird. Also wir sollen immer während uns im Gebet üben. Und dazu kann ich wirklich nur das Jesusgebet empfehlen, was hier natürlich so weit führen würde, aber vielleicht nur ein Gedanke, indem wir ständig den Namen Jesu gedanklich oder mit Worten wiederholen, dann gibt es so eine Art die Einverleibung mit dem Herzen Jesu. Also der Name geht in die Tiefe unseres Herzens hinab und es wird mehr und mehr zu einem einzigen Herzen. Also durch diese Wiederholung des Namens Jesu kommen auch unsere Gefühle und Gedanken zum Schweigen und wir bekommen mehr und mehr die Gefühle und Gedanken Jesu, halt wie in einer Einverleibung. Und wir können bald, wie Paulus sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also wenn wir nicht mehr leben, sondern Christus in uns lebt, wenn wir seine Worte sprechen, seine Gedanken haben, also wenn wir selbst ein Abglanz Christ in dieser Welt werden, dann sind auch wir es nicht mehr, die beten, wenn beispielsweise durch den Verstand das Gebet unterbrochen wird, sondern der Heilige Geist betet dann weiter in unserem Herzen. Also beispielsweise, wenn wir uns schlafen. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die Zeit zu sprechen kommen. Im anatomischen Bereich haben wir ja gehört, dass ein Herz im durchschnittlichen Leben bis zu 250 Millionen Mal schlagen kann. Also das heißt, unserem Herz ist eine gewisse Frist gegeben. Es ist von Gott bestimmt, wie viel Mal es im Leben schlägt. Und diesem letzten Herzschlag gehen wir von Schlag zu Schlag mehr entgegen. Also das Herz ist wie eine Art Zeitbombe, die mit jedem Schlag mehr dem Ziele entgegeneilt. Und am Ziele angelangt wird das Herz aufzuschlagen. Also jeder Mensch wird das Herz Gott auch mal hinhalten müssen. Und Gott selbst wird den Inhalt prüfen, mit was wir in diesem Erdenleben unser Herz gefüllt haben. Deshalb schätzen wir Christen ja die Zeit aus viel wichtigeren Gründen, denn wie es auch der heilige Bernhard von Jena sagt, dass in einem Moment gut genutzter Zeit man das ewige Leben oder das ewige Glück erwerben kann. Auch sagt er, es gibt nichts Kostbareres als die Zeit, aber auch nichts, das weniger wertgeschätzt wird als die. Es ist also eine sehr wichtige Frage, wozu wir unsere Zeit verwenden. Das ist eine Frage, die wir uns oft stellen müssen. Man hört oft die Menschen sagen, ich vertreibe mir die Zeit oder ich bin noch so jung, später werde ich mich dann Gott hingeben oder das mache ich später. Und gleichzeitig hört man aber über belanglose Dinge, die Menschen sagen, das ist vergeudete Zeit oder das ist Zeitverlust. Oder auch bei Werbung hört man es viel, dass um das Produkt, das geworben wird, nur noch heute im Angebot steht und die Menschen eilen schnellstmöglich dahin, um es eben zu erwerben. Augustinus sagt zu diesen Punkten, lasst uns das Herz dorthin verankern, wo es nicht dem Verderb durch weltliche Sorgen ausgesetzt ist. Es vergehen die Dinge, die die Menschen beschäftigen, sie verflüchtigen sich, denn Rauch nur ist menschliches Leben auf Erden. In den Konfessionen geht Augustinus näher darauf ein, was überhaupt Zeit ist. Das würde hier zu weit führen, um das näher zu betrachten. Ich glaube aber, das Wesentliche ist nicht zu analysieren, was Zeit ist, sondern eher zu bedenken, dass sie noch ist. Also wir haben noch diese kostbare Zeit von Gott geschenkt. Augustinus sagt, deine Jahre sind ein Tag und dein Tag ist nicht täglich, sondern heute. Weil dein heutiger Tag dem morgigen nicht weicht, erfolgt auch nicht dem gestrigen. Also es meint, dass die vergangene Zeit nicht mehr uns gehört und die zukünftige nicht in unserer Macht steht. Es ist allein die gegenwärtige Zeit, die wir haben. Also das geht. Augustinus drückt es ein wenig verständlicher an einer anderen Stelle aus. Hast du über einen Tag Gewalt, da du sie nicht einmal über eine Stunde hast? Wie kannst du dir den morgigen Tag versprechen, da du nicht einmal weißt, ob du noch eine Stunde leben wirst? Und weiter sagt er, die Tröpflein der Zeit sind mir über allen Maßen kostbar. Augustinus gibt hierzu sein Leben als Beispiel. Er hat viel Zeit verwendet, um die Wahrheit zu suchen. Oft ging es schief, aber er war ein Suchender und hat die Wahrheit in der Person Jesu Christi gefunden und in seinem Leib der heiligen Kirche. Er sagte selbst, dass ihn diese brennende Sorge pflegte während des Suchens. Er könnte sterben, bevor er die Wahrheit gefunden habe. Und dennoch sagte er über die Zeit des Suchens, wohnte fest in seinem Herzen der kirchliche Glaube an Christus, den er ja sicher von der Mutter Monika gelernt und vorgelegt bekommen hat. Als Augustinus dann sich bekehrte, hat er seine Zeit gebraucht, um die vielen, vielen schlechten Gewohnheiten zu überwinden. Also er sagt selbst, dass er dafür über 12 Jahre gebraucht hat. Für die Zeit gibt es noch 2 Attribute Gottes, die wichtig sind. Die Barmherzigkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. Also die Barmherzigkeit Gottes setzt die Gerechtigkeit Gottes voraus. Wir beten ja häufig, dass Gott uns ein gnädiger Richter sein möge. Das ist auch gut so, doch solange der Mensch mit seiner Seele, die mit seinem Körper verbunden ist, lebt, ist es eine Zeit der Barmherzigkeit. Also jetzt ist die Zeit der Barmherzigkeit, wo wir noch leben. Wenn aber die Seele vom Körper getrennt wird, beginnt für den Menschen die Zeit der Gerechtigkeit. Also mit dem Tod endet die Zeit der Barmherzigkeit, sagt der heilige Alfons von Liguori. Daher müssen wir den Herrn suchen, solange er sich finden lässt, wie der Prophet Jesaja auch zu sagen pflegte. Alfons von Liguori gibt uns noch einen weiteren interessanten Hinweis bezüglich der Zeit. Also er hebt diese Sehnsucht nach der Zeit von den beiden Orten, nämlich dem Himmel und der Hölle, hervor. In der Hölle, sagt er, weinen sie und beklagen sich darüber, dass wenn sie nur noch eine Stunde Zeit hätten, sie würden jeden Preis zahlen für nur eine Stunde, indem sie ihrem Unglück abhelfen könnten. Doch diese Stunde werden sie nie mehr bekommen. Sie erinnern sich an die viele Zeit, die sie gehabt haben, um heilig zu werden, und sagen sich, wie töricht war ich, o verlorene Zeit. Im Himmel, sagt der heilige Alfons, ist so eine große Freude, es gibt da kein Weinen mehr. Doch wenn man im Himmel weinen könnte, dann würden die Seligen darum weinen, um die verlorene Zeit, in der sie eine noch größere Herrlichkeit erreichen hätten können. Also mit dieser himmlischen Sehnsucht meint der heilige Alfons natürlich das Konjunktiv, also da im Himmel nur glorreiche Freude und Friede herrscht. Also wenn man aber um etwas weinen könnte, dann würde man über die Zeit weinen, die nicht mehr vorhanden ist. Daher ein Appell: nutzen wir die Zeit sinnvoll, bringen wir jetzt unser Gewissen in der heiligen Beichte in Ordnung und danken wir Gott für die wertvolle Zeit, die wir jetzt haben und uns noch zur Verfügung steht. Um die Zeit sinnvoll zu nutzen und die Sünde auch zu meiden, gibt uns der heilige Augustinus noch einen sehr wertvollen Rat. Er stellt diesen Rat als der große Gedanke vor. Er meint damit, dass man die Gedanken immer auf die Ewigkeit ausgerichtet haben soll. Also sub specie eternitatis, das meint, unter dem Blickwinkel der Ewigkeit alles betrachten. Also betrachten wir alles in diesem großen Gedanken, auch an die letzten Dinge. So stellt uns das Buch der Offenbarungen diejenigen vor, die ihre Zeit für den Himmel genutzt haben. Also die Offenbarung des Johannes, da heißt es, das sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen, die haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Sie werden durch die Tore in die Stadt eintreten können. Wir sind hier auf Erden, um Gott zu erkennen, ihm zu dienen, ihn zu lieben, heilig zu werden, um eben einst in den Himmel zu kommen. Alles, was es gibt, hat Gott auf sich hin geschaffen. Also die ganze Schöpfung ist da zu Gottes Lob und Ehre. Und die Menschen hat Gott nicht für die Erde erschaffen, sondern für den Himmel. Also unser Leben soll also eine Reise sein zum Himmel. Wir haben hier keine bleibende Stätte, wie der Apostel Paulus sagt, sondern wir suchen die zukünftige. Und mit einem Gedanken von Augustinus möchte ich schließen. Du hast uns auf dich hin erschaffen, o Gott, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Vielen Dank.
Lieber Simon, schön, dass du uns mit der Sendung Metanoia mit dem heiligen Augustinus solch tiefe und entflammende und schöne Herzensgedanken geschenkt hast. Du hast das Thema mit der Umkehr mit dem heiligen Augustinus schön herausgearbeitet und auch immer wieder mit dem Vergleich mit anderen Heiligen und mit dem Evangelium. Es ist auch immer wieder schön, wenn wir solch begeisterte Referenten haben, so wie du, auch für den heiligen Augustinus und die Heilige Schrift brennen und begeistert sind. Ein großes Deo Gratias und Radio Gloria wünscht dir und allen Augustiner Chorherren besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden im Herzen. Und möge der heilige Augustinus ein treuer Fürsprecher für eure Anliegen bei unserem Herrn sein. Ein herzliches Dankeschön nach Paring, lieber Simon.
Vielen herzlichen Dank und vergesse Gott.
Danke dir. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Pfüat Sie Gott, Ihre Andrea Marti.